온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallihallo, heiß. Wir zerfließen gerade in der Studiohitze und haben doch noch mit einiger Unterstützung aus Costa Rica unser letztes Sommerinfo mit der Nummer 312 auf die Beine gestellt. Im August werden wir nämlich jetzt erstmal eine Sommerpause einlegen und sind dann wieder ab dem 4. September mit einem niegelnagelneuen, frischen Onda-Info für euch da. Heute nun geht's aber zunächst um ein Update in Sachen Abtreibungsrechte in einigen lateinamerikanischen Ländern und anschließend hören wir noch zwei Beiträge. Im ersten geht es um die Theologische Gemeinschaft in Mexiko-Stadt, die in den 70ern und 80ern politisches Asyl und protestantisches Widerstandsnest gegen Militärdiktaturen war. Die wichtigsten TheologInnen, DenkerInnen und IdeologInnen der Amerikas lehrten hier und stellten somit einen ökumenischen Think Tank gegen die Militärdiktaturen und für eine gerechtere Welt dar. Im zweiten Beitrag berichten wir dann über eine Radioseifenoper, die sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele Menschen zu erreichen, nämlich über das Radio, und diese dann über die Gefahren der Migration, also vor allen Dingen den Menschenhandel, aufzuklären. Denn es ist so, dass jährlich ungefähr geschätzte 4 Millionen Menschen weltweit in die Hände von Menschenhändlerinnen fallen und dann als Sklavinnen in Fabriken, auf Plantagen oder in Bordellen enden. So, nun aber packt das Kofferradio ein und das kleine Schwesterlein und nischt wie raus, egal an welchen See. Einen weiterhin so schönen und heißen Sommer wünscht euch die Onda Info Crew. Wir hören uns dann wieder im September.
Onda Info Nachrichten.
Déjala decidir, lass sie entscheiden. Aktuelle Entwicklungen der Abtreibungsrechte in Lateinamerika. Ob und inwieweit Frauen das Recht zugebilligt wird, über ihren Körper zu entscheiden, hängt ganz davon ab, wo sie leben. Wer spätestens seit Ende 2012 in Uruguay lebt, darf unter bestimmten Bedingungen bis zur 12. bzw. 14. Woche von staatlicher Seite legal abtreiben. Daran änderte auch eine Volksbefragung nichts, die Ende Juni dieses Jahres von AbtreibungsgegnerInnen initiiert wurde. Bei ziemlich lauer Wahlbeteiligung sprachen sich knapp 9% der Wahlberechtigten für ein Referendum aus. Es hätten aber mindestens 25% sein müssen, um das Thema erneut auf die politische Agenda zu setzen. Auch in Mexiko-Stadt, in Kuba, Guyana und Französisch-Guyana sieht es gut aus für die Selbstbestimmung. In der Dominikanischen Republik hingegen wurde lediglich ein erster winziger Etappensieg gefeiert. Das völlige Abtreibungsverbot, welches 2009 in die Verfassung aufgenommen wurde, wurde nun minimal reformiert. Das Parlament beschloss Ende Juni, den Schwangerschaftsabbruch zu erlauben, wenn das Leben der werdenden Mutter in Gefahr ist. Das feministische Forum Foro Feminista ermutigte die Abgeordneten, noch Stunden vor Verabschiedung des Gesetzes weiterzugehen und die Abtreibung in einer für Frauen fortschrittlicheren und den Frauenrechten besser entsprechenden Form zu legalisieren. Die Direktorin der Frauenorganisation Dominikanisches Kollektiv für Frau und Gesundheit, Colectiva Mujer y Salud Dominicana, Sergia Galvan, versichert, dass der Einfluss höchster Kreise der katholischen Kirche nicht nur die Entkriminalisierung von Abtreibungen im Fall von Inzestvergewaltigung verhindert hat, sondern auch die sexuelle Aufklärung in Schulen, den Gebrauch von Verhütungsmitteln wie Kondomen verbietet bzw. einschränkt. Immerhin verschwindet die Dominikanische Republik mit Verabschiedung der Reform von der Liste jener Länder, die auch die therapeutische Abtreibung nicht erlauben. Auf dieser Liste stehen in Lateinamerika weiterhin Chile, El Salvador und Nicaragua. Doch auch hier werden die Stimmungen und Aktionen für eine Legalisierung immer lauter. War es in Nicaragua seit jeher erlaubt, aus therapeutischen Gründen abzutreiben, schloss die Sandinistische Partei im Wahlkampf 2006 einen Pakt mit der katholischen Kirche und verbot Abtreibung völlig. Dagegen kämpft unter anderem Marta Maria Blandón von der Gruppe für die Straffreiheit der therapeutischen Abtreibung.
Hoy, exactamente 15 de julio, estamos cumpliendo 6 años de haber interpuesto el recurso por inconstitucionalidad.
Heute am 15. Juli, vor genau 6 Jahren, haben wir Verfassungsklage eingereicht gegen das Gesetz, das die Abtreibung aus therapeutischen Gründen verbietet. Obwohl der oberste Gerichtshof die Fristen nicht eingehalten hat, auf unsere Klage zu antworten, geben wir nicht auf und werden die Justizbediensteten an jedem Jahrestag daran erinnern, dass sie in der Schuld der Frauen stehen. Wir suchen weiterhin Beweise zusammen und zeigen, dass wir im Recht sind. Wir hoffen, dass eines Tages, vielleicht wenn sich die Zusammensetzung der Mächtigen, also der Justizbediensteten des obersten Gerichtshofes, ändert, sich auch der Fortgang unserer Verfassungsklage ändert.
De estos magistrados de la Corte, ojalá que cambie la suerte de nuestro recurso por inconstitucionalidad.
Der Kampf um das Recht auf Selbstbestimmung und der Kampf um Frauengesundheit scheint einer der vielen kleinen Schritte zu sein. In Peru ist die Abtreibung aus therapeutischen Gründen bereits legal, nicht aber, wenn man vergewaltigt wurde. Hier heißt es also, für den nächsten Schritt zu kämpfen. Wie Josie Cardenas, Sprecherin der Kampagne Déjala decidir, lass sie entscheiden, verdeutlicht.
Nuestro país es el país que tiene la más alta tasa de violación sexual en Sudamérica. Más o menos que de cada 10 mujeres, 8 han tenido algún episodio de violencia sexual.
In unserem Land gibt es die höchste Vergewaltigungsrate von ganz Südamerika. Etwa 8 von 10 Frauen haben sexuelle Gewalt erfahren. 34% der Vergewaltigungsopfer werden schwanger. Das heißt, wir haben hier die Situation, dass viele Frauen ungewollt schwanger werden und sehr wahrscheinlich auf einen illegalisierten Schwangerschaftsabbruch zurückgreifen. Vor diesem Hintergrund ist letztes Jahr die Kampagne entstanden, mit dem Ziel, die Regierung aufzufordern, die Gesetzgebung hinsichtlich der Abtreibungsrechte bei Vergewaltigung zu überprüfen. Wir haben Unterschriften im ganzen Land gesammelt und haben 70.000 Unterschriften zusammenbekommen, die eine Gesetzesänderung befürworten.
Muchísimas organizaciones que se han sumado y a la fecha ya tenemos cerca de 60.000 firmas que apoyan un proyecto de ley.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Zwischen San Angel und Coyoacán im Süden von Mexiko-Stadt. Zwischen lärmenden 6-spurigen Hauptverkehrsachsen erheben sich hinter hohen Mauern aus schwarzbraunem Vulkanstein zweckmäßige Betonbauten unter hohen Bäumen. Nichts lässt auf den ersten Blick erahnen, dass dieses 2 Hektar große Areal in den 70er und 80er Jahren zum Zufluchtsort für Flüchtlinge aus ganz Lateinamerika wurde. Und auch die kleine Kapelle weist nur Eingeweihten den Weg auf ein Gelände, das einst ein protestantisches Widerstandsnest gegen die Militärdiktaturen des Subkontinents war. Professor Lázaro stammt aus einem Indigenadorf aus dem erzkatholischen Bundesstaat Oaxaca. Als Heranwachsender konvertierte er zum Baptismus, weil ihm der Katholizismus zu wenig Raum zum eigenen Denken gab. Ende der 70er Jahre studierte Lázaro in der Theologischen Gemeinschaft. Heute lehrt er hier. Mittlerweile ergraut, erinnert sich der Professor gerne an die Brüderlichkeit und Solidarität seiner Studienjahre, an die Blütezeit der Ökumene in Mexiko.
Yo fui formado por jesuitas en un seminario.
Ich bin von Jesuiten in einem baptistischen protestantischen Seminar ausgebildet worden. Ich habe bei den Methodisten gelernt und bei den Lutheranern geschlafen. Bei den Anglikanern haben wir weltliche Inhalte studiert. Die Kapelle gehörte allen und wurde von allen genutzt. Wir hatten einen gemeinsamen Speisesaal, wo wir alle zusammen gegessen haben.
Norma Balcazar stammt aus Peru. Ihr damaliger Freund war dort Studentenführer und musste aus politischen Gründen das Land verlassen. Norma ging mit nach Mexiko und lernte hier die theologische Gemeinschaft kennen. Heute arbeitet sie auf dem Gelände als Chefin eines kleinen Büros, das für Brot für die Welt in der Region Projekte der Entwicklungszusammenarbeit betreut. Wehmütig schweift ihr Blick aus dem dritten Stock des Bürogebäudes über das Areal.
Es war eine sehr bewegte Zeit von großer Solidarität. Es gab auf dem Gelände keine Mauern, alles war offen. Es war egal, ob du Sozialdemokrat, Maoist, Atheist oder Christ warst. Die wollen dich töten, also helfen wir dir. Ich durfte diese Zeit miterleben und das bewegt mich bis heute.
Nicht nur für Norma bedeutete Mexiko damals Zuflucht. In vielen Ländern Lateinamerikas hatten sich, zumeist von den USA unterstützt, die Militärs an die Macht geputscht. Chile und Uruguay 1973, Argentinien 1976, Brasilien noch in den 60ern. Die Diktaturen in Guatemala und El Salvador wurden Anfang der 80er Jahre immer brutaler. Mexiko verfolgte damals eine von den USA sehr unabhängige Außenpolitik, war zwar keine Musterdemokratie, aber eben auch keine Diktatur. Und so kamen unzählige Flüchtlinge. Im Süden von Mexiko-Stadt tummelten sich Menschenrechtler und Guerilleros, Akademiker und Künstler, Journalisten und auch viele Geistliche. Für Letztere war die theologische Gemeinschaft einer der wichtigsten Treffpunkte. Professor Lázaro erinnert sich.
El Seminario Bautista de México abrió sus puertas para recibir a esa gente.
Das Seminar hat seine Pforten geöffnet und das war aus akademischer Sicht ein Segen für uns und für ganz Mexiko. Es war ein Ort der Freude, weil die Flüchtlinge hier einen Ort der Freiheit vorfanden, wo man Ideen entwickeln konnte. Hier gab es Unterschlupf, einen Raum für den Austausch. Aber natürlich auch der Trauer, weil Schwestern und Brüder ihre Heimat und die Arbeit in ihren Gemeinden zurücklassen mussten.
So wurde aus der theologischen Gemeinschaft ein ökumenischer Think Tank gegen Militärdiktaturen und für eine gerechtere Welt. Der baptistische Theologe Harvey Cox mahnte hier, Kirche habe sich progressiv zu verhalten und Gottes permanenter Revolution zu folgen. James Hal Cohen referierte über Black Theology. Und der holländische Missionar und Begründer der Fairtrade-Bewegung Franz van der Hoff lehrte hier. In der ersten protestantischen Akademie in Lateinamerika ließen die Sandinisten Pastoren für die Revolution ausbilden und guatemaltekische Guerilleros gaben Praxisseminare über die Entwicklung von Indigenen und Kleinbauerngemeinden.
Mir hat das den Geist geöffnet. Ich konnte Jesuiten kennenlernen, die viel offener und kritischer waren als die Katholiken meiner Kindheit in Oaxaca, die mir das Bibelstudium verbieten wollten. Nach der Strenge des Baptismus eröffnete sich mir die Theologie der Befreiung. Wir lernten die Pädagogik der Unterdrückten von Paulo Freire kennen und die Theologie der Hoffnung von Jürgen Moltmann. James Halcone hat hier im Seminar gesagt, wenn Gott nicht schwarz ist, interessiert er mich nicht. Daraus haben wir gemacht, wenn Gott kein Indigener ist, dann interessiert er mich nicht. All die Theologen der europäischen, der angelsächsischen Welt und Lateinamerikas haben uns angeregt, unsere eigenen Gedanken und Thesen zu entwickeln.
Tampoco a nosotros nos interesa ese Dios. El mundo europeo, el mundo anglosajón, respecto de las teologías, vinieron aquí a abrirnos el camino para pensar nuestro propio pensamiento. ¿No?
Doch mit dem Ende der Diktaturen kam die Krise. Die meisten Flüchtlinge kehrten in ihre Heimatländer zurück, Argentinier und Uruguayer noch in den 80er Jahren, Chilenen und Guatemalteken in den 90ern. Seit Ende der 80er Jahre näherte sich die mexikanische Außen- und Wirtschaftspolitik mehr und mehr den USA an. Gleichzeitig verarmte das Land und wurde, vor allem durch die Drogenkartelle, zunehmend gewalttätiger. Unterdessen gewann der alte Argwohn der Kirchenoberen wieder Oberhand, gegenüber katholischen Befreiungstheologen sowieso, aber eben auch gegenüber konkurrierenden protestantischen Konfessionen. Und während die Berliner Mauer fiel, erzählt Norma Balcazar, zog man auf dem Gelände der theologischen Gemeinschaft Mauern hoch.
Heute schmerzt mich, wie fragmentiert die Kirchen sind, dass wir heute ohnmächtig sind gegenüber der Gewalt in Mexiko, gegenüber den 70.000 Toten. Das tut weh.
Santo, 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 Santo. Und dennoch, ein wenig vom Geist vergangener Tage findet sich auf dem Gelände bis heute. Im sozialen Engagement der Kirchen für Tagelöhner, Indigenas und Kleinbauern in und um Mexiko-Stadt, in Seminaren zu befreiungstheologischen Antworten auf die Krisen von heute oder in den Gottesdiensten.
Las persecuciones y tenían que andar los cristianos de un lugar a otro.
Die baptistische Pastorin Rebecca Montemayor hält wie jeden Sonntagmorgen ihre Predigt. Die Verfolgung der Christen im alten Rom als Verpflichtung der Christen von heute, den Verfolgten und Bedrohten beizustehen. So wie die theologische Gemeinschaft einst ihre Pforten für Diktaturflüchtlinge öffnete. Und so sollten sich heute gläubige Baptisten und längst nicht nur sie für ein Ende der Gewalt in Mexiko einsetzen.
Con el movimiento de Javier Sicilia. Empezamos a acompañar las marchas.
Viele Kirchenmitglieder haben von Anfang an die Demonstrationen von Javier Sicilias Bewegung für den Frieden begleitet. So haben wir uns zusammengesetzt, um die Kräfte zu bündeln. Daraus sind dann die Kirchen für den Frieden entstanden. Frieden ist kein abstrakter Begriff. Für Frieden und Gerechtigkeit und gegen Straffreiheit zu kämpfen, bedeutet, sich in gefährliche und harte Situationen zu begeben, Menschen in Not und Gewaltopfern beizustehen. Wir müssen in die Gemeinden hineingehen und dort Entwicklungen anstoßen und unterstützen.
Rebecca Montemayor erinnert sich gerne an die bewegten Jahre. Und auch wenn die Kirchenführung die Ökumene als Ökokommunismus verunglimpfe, Rebecca glaubt weiterhin an die Gemeinschaft der Christen und an eine Kirche, die für die Würde der Menschen streitet.
Die Ökumene hat mein Leben sehr bereichert. Die Gewalt und die soziale Situation in Mexiko haben uns erneut die Wichtigkeit der Ökumene erkennen lassen. Wie können wir als Gläubige unterschiedlichster Konfessionen, aber auch mit engagierten Nichtgläubigen zusammen diese Welt besser, gerechter machen und für das Gemeinwohl arbeiten? An der Ökumene gefällt mir der Austausch mit anderen auch jenseits meiner eigenen Konfession. Ich bin gerne Baptistin, aber der gemeinsame Blick mit anderen auf diese Welt lehrt uns, dass wir alleine nichts bewegen können.
Pero relacionarte con otros ayuda mucho a saber que solos no podemos hacer las cosas.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Te quiero un chingo, te quiero de madre.
El silencio duele. Historias reales. Presentamos la historia de Claudia.
Amén, pastor. Fíjese que desde hace días quería hablar con usted.
Amen, Herr Pfarrer. Sie erinnern sich doch an meine Tochter Claudia. Claudia sucht Arbeit und Sie helfen doch jungen Frauen, in einem anderen Land Arbeit zu finden. Aber wir haben Angst, sie allein so weit wegzuschicken, dass sie sich dort noch ins Unglück stürzt.
Keine Sorge, mit Gottes Segen habe ich bereits vielen Frauen geholfen. Ich komme morgen einfach bei Ihnen vorbei und dann sprechen wir über alles. Und ich verspreche Ihnen, dass Sie danach keinen Grund mehr zur Sorge haben.
Geradezu das Paradies hatte man Claudia Ayala versprochen. Einen fair bezahlten Job als Hausangestellte bei gottesfürchtigen Familien in den USA. Ihren Schlepper, ausgerechnet den Pfarrer, kannte die Familie seit Jahren. Die Beschwerlichkeit der langen Reise in die USA müsse man für ein besseres Leben nun mal in Kauf nehmen, dachte sie.
Pero, ¿qué está pasando?
Wo ist denn das Haus, in dem ich arbeiten soll? Und wo ist der Pastor?
El pastor.
Aquí no hay ningún pastor.
Ich kenne keinen Pastor. Ihr werdet hier arbeiten und ich behalte eure Pässe, bis ihr eure Schulden zurückbezahlt habt. Denn die Reise war nicht gerade billig. Wenn ihr nicht macht, was ich sage, dann schmeiße ich euch auf die Straße und zwar ohne Geld und ohne Papiere. Ihr arbeitet hier und macht alles, was die Kunden wollen. Verstanden?
Van a bailar y atender a los clientes en lo que ellos quieran. Entendieron?
Duele, amargura duele. Desconsuelo duele, tu silencio duele.
Verbitterung schmerzt, Schwermut schmerzt, dein Schweigen schmerzt. In Lateinamerika will eine neue Radioproduktion über die Gefahren der Migration und vor allem über den Menschenhandel aufklären. El Silencio Duele, das Schweigen schmerzt, ist eine Radionovella, bestehend aus 9 Geschichten, die alle auf wahren Begebenheiten beruhen. Auch die der Guatemaltekin Claudia, die sich in einem Bordell in Texas wiederfindet. Produziert wurde El Silencio Duele im Auftrag der Internationalen Organisation für Migration, IOM.
Misha Salgado, Vorsitzende der kleinen Radioagentur Voces Nuestras, die El Silencio Duele produziert hat, erläutert, warum die Wahl auf das Medium Radio fiel, um für die Machenschaften des Menschenhandels zu sensibilisieren.
Estamos convencidas de que la radio es el medio que llega a todos los rincones de Centroamérica.
Mit dem Radio erreicht man jeden Winkel in Zentralamerika und weitaus mehr Menschen als mit einer Zeitung. Du erreichst Hausfrauen, die putzen oder kochen und dabei Radio hören. Du erreichst Bauern, die ihr Kofferradio mit aufs Feld nehmen. Radio Novela heißt, das Leben der anderen zu leben, sich in die Charaktere einzufühlen und so intuitiv zu begreifen, was diese durchleben und was das Problem ist, in diesem Fall der Menschenhandel.
Das Radio ist in den oft völlig verarmten ländlichen Regionen Zentralamerikas und Mexikos meist das einzige Medium, das die bevorzugten Opfer von Menschenhändlern erreicht. Der Menschenhandel blüht dort am stärksten, wo Armut und Not am größten sind und wo Schulbildung und Information kaum ankommen. Das Auseinanderklaffen zwischen Nord und Süd, zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land produziere potenzielle Opfer, so Alberto Rojas, Co-Autor einer Studie über Menschenhandel in Zentralamerika.
La trata es posible por el aislamiento y la ruptura de las redes sociales de las personas.
Der Menschenhandel ist möglich, weil das soziale Gefüge, zum Beispiel Familien- oder Dorfgemeinschaften, auseinanderbrechen. Die Opfer werden dann weiter entwurzelt. Ihnen wird jeder Kontakt zu Familienangehörigen oder anderen Bezugspersonen verwehrt. Die Deregulierung der Arbeitswelt hat weltweit die Arbeitsbedingungen verschlechtert und die Arbeitslosigkeit steigen lassen. Und schließlich hat die Globalisierung und der Fortschritt der Kommunikationstechnologien dazu geführt, dass das organisierte Verbrechen weltweit Arbeitskräfte anbieten kann. All das bildet einen Nährboden für den Menschenhandel.
Der Plan, die Bürgerinnen und Bürger im Stil der in Lateinamerika so beliebten Novella, also einem vertonten Fortsetzungsroman, für das Thema zu sensibilisieren, scheint aufzugehen. Zum Kampagnenstart im Juni haben rund 200 Radios zugesagt, El Silencio Duele ins Programm zu nehmen. Dabei war die Produktion der Serie ein ganzes Stück Arbeit, berichtet Misha Salgado.
Esto nos puso las cosas bastante cuesta arriba.
Diese Radionovella war ein Kraftakt. 97 Rollen mussten gecastet werden, die Sprecherinnen und Schauspieler mussten die verschiedenen Akzente der Region widerspiegeln, damit sich die Menschen in Guatemala, Honduras oder Panama mit der Novella identifizieren können. Die Aufnahmen haben viele, viele Stunden gedauert und die Postproduktion 3 weitere Monate.
Muchos errores. Pocas ideas, muchas mentiras, falsas promesas.
Für den Regisseur der Serie, der den poetischen Namen Leo de León trägt, war der Produktionsprozess gleichermaßen anstrengend wie bewegend.
Die Produktion war ein sehr intensiver Prozess. Einige Geschichten sind schon sehr krass und einige Sprecherinnen hat das durchaus mitgenommen. Einige sprechen plötzlich mit gebrochener Stimme. Ein Mädchen hat in Begleitung der Mutter ihre Rolle gesprochen und am Ende sind beide in Tränen ausgebrochen. Musikalisch hat uns die Los Miseria Cumbia Band aus Guatemala sehr geholfen und uns einige Songs zur Verfügung gestellt. Diese Songs tauchen nun an den schlimmsten und dramatischsten Orten der Radionovela auf. Das ist mir schon etwas unangenehm.
Na,
wolltest du nicht Richtung Norden? Ich kann dir da unter die Arme greifen. Wir sind doch Kumpel. Hör mal, ich habe dort einen Kontakt, der Arbeit hat und dir sogar die Reise bezahlt. Was? Ehrlich? Wow, aber ich habe ja nicht mal einen Pass, gar nichts.
Auch Francisco hatte seit langem gehofft, sein Glück in den USA versuchen zu können. Ein Ding der Unmöglichkeit ohne Geld und ohne Pass. Gut, dass es hilfsbereite Kumpel gibt, die sich drum kümmern. Die Reise in die USA entpuppt sich jedoch als Tortur in einem Laster mit doppeltem Boden, ohne Essen, ohne Wasser.
Da liegt einer, der ist schon halb tot. Oh nein, der atmet nicht mehr. Lass uns hier raus, lass uns hier raus.
Am Ende findet sich Francisco in einem heruntergekommenen Industrieviertel, in einem clandestinen, illegalen Betrieb wieder, in dem man ihn zwingt, geklaute Autos umzuspritzen, streng bewacht von bewaffneten Männern.
Buenas, por aquí de nuevo. Pues nos deja muchas lecciones, ¿verdad, licenciado?
Die Ausstrahlung der Novella kostet die Radios nichts. Sie müssen aber eine begleitende Kampagne gegen den Menschenhandel fahren. Open-Mic-Programme, in denen Hörerinnen und Hörer über ihre Erfahrungen und mit Experten reden können. Dazu gibt es regionale Vertiefungen und Verweise auf Notfallnummern.
Las historias que escucha en esta serie son reales. Si conoce un caso de trata de personas, actúe ahora y denuncia al 133 si es menor de 18 años.
Desde la zona montañosa del estado de Veracruz, México, transmite XEYT, Radio Teocelos.
Radio Teocelos im mexikanischen Bundesstaat Veracruz hat die Radionovella bereits im Programm. Teocelos sendet in einer vom Kaffeeanbau geprägten Region, in der viele junge Menschen in die USA migrieren. Für ihr Radio und ihre Region sei El Silencio Duele sehr wichtig, so die Journalistin Beatriz Mora.
Den Handel mit Menschen, vor allem von Frauen und Mädchen, den gibt es hier seit vielen Jahren. Aber die aktuellen Migrationswellen haben das Problem extrem verschärft. Mexiko verstößt nicht nur seine eigene Bevölkerung, es ist für tausende Menschen aus Zentralamerika Durchgangsstation in die USA, aber auch Zielland. Die Radionovella hilft uns, unsere Hörerinnen und Hörer zu ermutigen, im Verdachtsfall zur Polizei zu gehen. Vor allem aber geht es uns um Aufklärung und Vorbeugung. Damit die Menschen, die oft ohnehin schon Opfer von Armut und Unwissenheit sind, nicht auch noch zu Opfern der Menschenhändler werden. Und sie rufen an, berichten von ihren Erfahrungen, diskutieren und machen Vorschläge.
Claudia kann in der Radionovella nach den schrecklichen Erfahrungen in den USA nach Guatemala zurückkehren. Der teuflische Pfarrer wird festgenommen und Claudia warnt fortan Jugendliche ihres Heimatdorfes vor den Schleppern. Natürlich das obligatorische Radionovella-Happy End. Aber eben auch ein Aufruf zum Handeln und zur Vorsicht.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.